Ich habe irgendwo den Satz aufgeschnappt, der mir da sehr vernünftig scheint in dem Zusammenhang, dass sich die Kunst und Musik jeweils gegenseitig als Mangelwesen lieben.
Die jeweils andere künstlerische Ausdrucksform dient als Projektionsfläche für offene Sehnsüchte, meint der Künstler und Musiker Christian Egger über das Verhältnis von Kunst und Musik. Seit jeher versuchen bildende Künstler, sich musikalisch auszudrücken, und Musiker experimentieren an einer Visualisierung ihrer Kunst. Wo genau die Schnittstelle zwischen diesen beiden Kunstformen zu finden ist, versucht Christian Egger zu definieren. Er agiert in mehreren Künstlerbands als Sänger und Schlagzeuger.
Da bin ich froh, wenn ich das für mich auch diffus produktiv halten kann. Das Hören der und der Platte hat jetzt nichts mit der Hängung von dem und dem Bild zu tun, obwohl es wahrscheinlich eh schon nicht stimmt.
Für mich ist Musik etwas Direktes, das muss um 8 Uhr stattfinden, und die Malerei findet statt, wenn es mir Spaß macht.
Der Maler, Musiker und Schriftsteller Christian Ludwig Attersee findet eine Differenz der Kunstformen Musik und bildende Kunst in den jeweiligen Präsentationsformen.
Das ist ein großer Unterschied. Die Malerei ist ohne ein Publikum, ganz alleine. Und wenn ich auftrete, muss ich mich konzentrieren und ein Gesamterlebnis haben, 1 bis 2 Stunden vor einem Publikum. Und ich muss spüren, dass ich mich langsam in eine Einheit bringe mit dem Publikum. Das sind 2 ganz verschiedene Gefühlserlebnisse. Die Malerei einsam war immer wieder ausbesserbar. Musik ist nicht ausbesserbar. Wenn ich daneben greife, der Klang sitzt, ne? Dann muss ich sofort, wenn mir das passiert, das wieder einbauen. Das heißt, ich kann mich am Klavier auch retten, so wie mit dem Pinsel ein Bild übermalen. Aber das ist ziemlich schwer am Klavier.
Musik, Sprache und bildende Kunst sind für den musikalischen Autodidakten Attersee dennoch eine Einheit.
Es gibt die sogenannte Musikalität der Farbe, da hat sich ja Kandinsky damit beschäftigt und so weiter. Das ist ja eh eigentlich alles beschrieben, und das ist eine Sache, dass man sich dazu entscheidet, ob man die Farben als Musik hören kann oder nicht. Wer das nicht kann, hat einfach einen Teil der Interpretation des Bildes nicht gefunden. Es gibt musikalische Bilder und es gibt eine musikalische Malerei und es gibt einen Rhythmus in Bildern. Ich habe das alles in meiner Malerei. Das Schönste ist ja der Rhythmus, der findbar ist in Bildern. In Strichwiederholungen, das ist ja, im Kandinsky hat das ja auch untersucht, in seiner Malerei mit Klängen, also die schwebenden Klänge zum Beispiel. Dann gibt es aggressivere natürlich. Und es gibt auch eine Malerei, die unmusikalisch ist, das ist klar.
Die Geschichte zeigt, dass sich Ausdrucksformen der bildenden Künste, Malerei, Grafik, Bildhauerei, Architektur und Kunstgewerbe, der darstellenden Künste, Theater, Tanz und Film, der Musik und der Literatur einander wechselwirkend beeinflussen. Dennoch gibt es Grenzen, die durch Verortungen wie Museen oder Konzertgebäude gezogen werden, bemerkt die Musikerin und Kunststudentin Maki.
Die Grenze, die da gezogen wird, wird oft auch quasi durch Institutionen gezogen. In meinem Kopf gibt es da nicht so eine Grenze, obwohl ich auch merke, dass ich es trenne. Aber ich würde mir mehr wünschen, dass es Zusammenarbeit und mehr Überschneidungen gibt. Für darstellende Kunst und bildende Kunst, das ist doch eh jetzt schon alles drin. Also quasi moderner Tanz, auch Theater, Musik, bildende Kunst, dass die eigentlich sehr, sehr getrennt voneinander sich entwickeln. Und man merkt auch, dass gewisse Entwicklungsstufen in verschiedenen Zeiten passieren.
Seit Beginn des 20. Jahrhunderts beziehen Künstler die jeweils anderen Formen der Kunst in Erschaffen mit ein.
Martha. Bear in Ambrante.
Eine wichtige Grundvoraussetzung für das Zusammenführen der unterschiedlichen künstlerischen Ausdrucksformen schuf dabei wohl die Idee der Ready-Mades von Marcel Duchamp zu Beginn des 20. Jahrhunderts entwickelt. Objekte und Gebrauchsgegenstände des Alltags, wie etwa ein Flaschentrockner oder ein Pissoir, fanden durch Duchamp Einzug in die Museen. Losgelöst von der eigenen Funktion sprengten diese Objekte den institutionellen Rahmen einer Kunstausstellung. Duchamps Geste wird als die Geburt der Konzeptkunst betrachtet. Musik spielte in Marcel Duchamps Werk eine weniger wichtige Rolle. Dennoch komponierte er 2 Stücke. Diese Kompositionen nahmen musikalische Konzepte von John Cage, einem der einflussreichsten Komponisten des 20. Jahrhunderts, oder Brian Enos Pop-Produktionsmethoden 50 Jahre vorweg. Erratum Musical aus dem Jahre 1913 ist eine Partitur für drei Stimmen. Für Duchamp selbst sowie für seine Schwestern Yvonne und Magdalene. Das Prinzip der Partitur ist einfach. Auf Karten stehen verschiedene Noten, die Duchamp dann in einem Hut mischte und in der Reihenfolge der Ziehung aufschrieb. Zu hören ist eine rekonstruierte Aufnahme aus dem Jahre 1976 von der Langspielplatte »The Entire Musical Work of Marcel Duchamp«. In den einflussreichen künstlerischen Bewegungen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, Dada, Fluxus, Futurismus oder Situationismus, formierten sich Gruppierungen für musikalisches Zusammenarbeiten. Unabhängig von einem akademischen Musikbegriff wurden Stile kombiniert, es wurde experimentiert und improvisiert. Die Präsentation hatte dabei oft einen hohen Stellenwert und verkörperte eine Haltung oder ein Lebensgefühl. Diese musikalische Gattung kann mit dem Begriff Künstlerbands zusammengefasst werden. Christian Ludwig Attersee gilt als ein bedeutender Vertreter der Kunstrichtung Pop Art. In den 1950ern war er Sänger in einer Rock'n'Roll-Band.
Naja, Künstlerband, welche Künstler? Die Musiker sind ja auch Künstler. Zum Beispiel die, wie heißt die Band geheißen, vom Warhol, Velvet Underground. Die war ja schon auch so etwas, nicht? Ja, aber das ist eben entschieden worden in einer Zeit, wo man, auch wir hier in Österreich, die Sachen vermischen wollte, wo jeder alles kann, wo der Laie, nehmen wir den Boys, genauso ein wichtiger Künstler sein kann wie der sogenannte Profikünstler. Das ist ja alles diese Zeit, die dazu geführt hat, auch mutiger zur Gitarre zu greifen, auch wenn man es nicht spielen kann. Ne?
Der Bratschist und Pianist John Cale studierte am Goldsmith College der Universität London Musik. In den USA arbeitete er mit Komponisten wie John Cage und Lamonte Young, bevor er auf den Sänger und Gitarristen Lou Reed traf. Beide interessierten sich neben der Rockmusik für Lamonte Youngs als Drones bezeichnete Kadenzen. Sie gründeten die anarchistische Avantgarde- und Experimental-Rockband The Velvet Underground, die 1966 und 67 die Hausband der Andy Warhol Factory in New York war. Der Popkünstler produzierte auch das Debütalbum der Band mit der berühmten Warhol-Banane auf dem Plattencover und der sinistren Stimme der Schauspielerin und Sängerin Nico. Velvet Underground beeinflussten die Musikgeschichte nachhaltig. Art-Rock-Bands wie Sonic Youth bis hin zu den Strokes sowie zahlreiche Formationen aus Punk, Gothic und New Wave beziehen sich auf diese Zusammenführung sämtlicher medialer Kunst- und Präsentationsformen.
Rock'n'Roll alleine wäre ja nur Folklore. Rock'n'Roll alleine wäre, wenn es bei Elvis stehen geblieben wäre, wäre einfach ein amerikanisches Ding geblieben. Ein Ausdruck einer bestimmten amerikanischen Verschmelzung von Country-Musik und Blues. All das, was wir darunter verstehen, ist ja eigentlich durch die Verschmelzung mit Populärkultur, aber auch mit Kunst eben entstanden, mit Pop Art.
Die Rockband The Who verstand ihre Musik als primitive Form der Popkunst, erzählt der Musikjournalist Robert Rothiffer. Das Zusammenfügen von Popmusik mit künstlerischen Methoden mündete spätestens in den 1960er Jahren in massentaugliche Phänomene.
Also da gibt es verschiedene Schauplätze und einer der interessanten ist zum Beispiel die Ealing Art School im Westen Londons. Es ist eigentlich eine klassische, charakterlose Vorstadt, wo nicht viel passiert. Und da hat es eben eine Kunstschule gegeben, wo der Gustav Metzger, der glaube ich 26 in Deutschland geboren war, einer der Lehrer war. Der war ein Flüchtling mit dem Kindertransport nach Großbritannien gekommen und hat natürlich ein großes Kriegstrauma mitgebracht nach Großbritannien und hat einen Teil davon ausgelebt, indem er das, was er autodestruktive Kunst genannt hat, praktiziert hat. Und der hat sich dann eben unter anderem auch dort im Klassenzimmer hingestellt und hat den Studenten autodestruktive Kunst vorgeführt und hat eben Klaviere zertrümmert und Kontrabässe zertrümmert. Und natürlich hat es die Jugendlichen, natürlich ist das ein Spaß für die Jugendlichen gewesen. Aber es war auch eben einer der Schüler, zum Beispiel war Pete Townsend, der gerade begonnen hat, mit seiner Band The Who irgendwie ein bisschen mehr Erfolg zu haben. Und der war extrem beeindruckt davon, was er da gesehen hat. Und es hat ihm natürlich eine Legitimation gegeben, wie er seine Gitarre zerschlagen hat. Dann konnte er natürlich dazu sagen, das ist jetzt autodestruktive Kunst. Man kann natürlich sagen, das ist natürlich kokett, aber andererseits, solche Inspirationen sind oft, das passiert halt oft auf einer Ebene bei, wenn, das waren Jugendliche, ne? Also der war natürlich war der auf einer emotionalen Ebene beeindruckt oder vielleicht hat er auch das einfach cool gefunden, ne?
Gustav Metzger definierte die autodestruktive Kunst als Form der öffentlichen Kunst für Industriegesellschaften, die das Zerstörungspotenzial des 20. Jahrhunderts thematisiert. Metzger wurde als Sohn orthodoxer Juden geboren und überlebte den Holocaust durch eine Rettungsaktion des britischen Refugee Children Movement. Er studierte Kunst an der Cambridge School of Art in London.
Das Interessante beim Gustav Metzger als Figur ist, dass der dann psychedelische Lichtshows gemacht hat. Der hat Projektionen hergestellt, zum Teil dann für Happenings, wo auch Bands wie Pink Floyd gespielt haben und so. Das heißt, es ist in beide Richtungen gegangen. Das ist ja das Schöne. Es war nicht nur die einen von dem inspiriert, sondern der Kunstlehrer hat sich dann auch integriert in diese Popszene, ne?
In der Zerstörung von Musikinstrumenten durch die Gruppe The Who, aber auch bei Jimi Hendrix Gitarrenzertrümmerungen, zeigt sich die autodestruktive Kunst Gustav Metzgers. Er beeinflusste aber auch den Progressive Rock und die Punkmusik der 1970er Jahre. Eine Vielzahl an bekannten Musikern wie etwa Freddie Mercury, Sänger von Queen, Ron Wood oder Charlie Watts von den Rolling Stones oder Jim Morrison von den Doors beschäftigten sich zu Beginn ihrer musikalischen Karriere mit Kunst. Sie studierten an einer Kunstuniversität. Der Musiker, Performancekünstler und Frontman der Experimentalband Einstürzende Neubauten, Blixer Bargeld, unterrichtet selbst Performance und Language am San Francisco Art Institute. Er fasst zusammen.
In der Populärmusik gibt es eine gewisse Tradition aus Künstler- oder Kunststudentenbands. Also so als zwei große Beispiele Pink Floyd und Roxy Music, die ja beide irgendwie aus, ich glaube, unterschiedlichen Kunsthochschulen oder Kunstuniversitäten oder wie auch immer die sich dann damals nannten, stammen. Und da gibt es noch einen Zacken mehr, auch gerade in den letzten britischen Jahren. Also gab es ja auch etliche Bands, die diesen Hintergrund haben.